HR2 Kultur zum Nachhören.
Musikszene Hessen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit diesem Ausschnitt aus dem Klarinettenkonzert Nummer 4 von Louis Spohr begrüße ich meinen heutigen Gast im aktuellen Kulturgespräch in der Musikszene Hessen H2 Kultur. Herzlich willkommen, Lorenz Becker aus Kassel. Sie sind der Vorsitzende vom Louis Spohr Förderverein, aber auch Mitglied der Louis Spohr Stiftung. Da ist ja eine Menge los in Bezug auf den berühmten Sohn der Stadt. Lorenz Becker, Sie sind aber kein Musiker, sondern mittlerweile im Ruhestand, waren einst Chef eines Versorgungsunternehmens. Wie sind Sie denn da zu Louis Spohr gekommen?
Das ist eigentlich eine lustige Sache. Wer in Kassel arbeitet, hat damals seinen wesentlichen Teil seines Gehaltes zum Finanzamt Louis-Spohr-Straße getragen. Und da kommt man dann natürlich flapsig auf den Gedanken, obwohl das bei mir ein bisschen anders war. Ich habe früher selbst ein bisschen Geige gespielt und so, wusste das natürlich. Aber da kommt man auf den Gedanken, wer ist dieser Louis Spohr? Der wird doch was anderes gemacht haben, als nur ein Finanzamt erfunden. Also geht man zur Stadt und bittet um Informationen. Was gibt's denn da eigentlich über den Herrn Spohr? Und es gab nichts in Kassel. Null.
Das ist jetzt aber ein paar Jahre her, muss man dazu sagen.
Das ist ein paar Jahre her. Also habe ich nachgefragt, wer hätte dann vielleicht etwas? Und da gab es eine Fotografin, die die Stadt damals noch beschäftigte. Und die hat mir ihre 14 Dias, die sich um Spohr und sein Erbe so ein bisschen drehten, zur Verfügung gestellt. Die besitze ich und hüte ich wie meinen Augapfel natürlich, die Frau Lehning. Das war also wunderbar. Ich habe mir dann besorgt die Autobiografie von Spohr. Die ist posthum erschienen. Im wesentlichen Teil hat er selbst geschrieben und den letzten Teil im gleichen Stil seine Nachkommen.
Dicke Bücher, denke ich mal.
Das sind zwei sehr dicke Bücher gewesen. Und ich musste nach Moskau fliegen. Auf dem Hinflug habe ich den ersten Band gelesen, auf dem Rückflug den zweiten. Und meine Frau fragte, als sie mich in Frankfurt vom Flughafen abholte, wie war es in Moskau? Ich sagte, es war wunderschön. Ich gründe jetzt so einen Spohr-Förderverein. Die nächste Frage brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wiederholen. Sie hat nur gefragt, wie viel Wodka hast du getrunken?
Aber daraus ist eine ganze Menge geworden, denn Sie sind seit 25 Jahren, muss man sagen, aktiv mit diesem Verein. Und sicherlich wird dem einen oder anderen auch der Louis-Spohr-Wettbewerb kein Fremdwort sein und in Kassel sowieso nicht. Wir schauen gleich noch auf die Aktivitäten, die daraus nach und nach aus Ihrem Flug und aus dem Lesen der Bücher entstanden sind. Lassen Sie uns an dieser Stelle aber erstmal auf Louis Spohr selbst schauen. Geboren wurde er am 5. April, also das ist nicht mehr lang hin, 1784 in Braunschweig und verstorben ist er vor 160 Jahren in Kassel. Also ein Sohn der Stadt, weil er viele Jahre dort lebte und wirkte. Er war ein sehr berühmter Mann zu Lebzeiten. Das vergessen heute viele, oder?
Ja, er war der größte Violinvirtuose seiner Zeit.
Paganini?
Nicht wegen seiner Körpergröße nur, sondern auch Paganini hat ihn gehört und er hat Paganini gehört. Paganini hat ihn in Kassel besucht, 1830, und hat dann gesagt, da wo Spohr auftritt, trete ich nicht auf. Das muss man sich vorstellen. Spohr ist mit seiner sehr charmanten und gut aussehenden ersten Frau, einer Harfenistin, das war die damals berühmteste, vielleicht würde man heute wertend sagen, beste seiner Zeit, mit der Dorette Scheidler, die er in Gotha geheiratet hat, aufgetreten. Aber nur bis etwa 1830 so etwa, weil er dann gesagt hat, so jetzt bin ich im Zenit meines Schaffens, ich kann nicht mehr so gut wie die anderen Jüngeren, ich höre jetzt auf. Und er ist nie wieder als Solist aufgetreten, nur noch als Dirigent. Aber er war der tatsächlich durch seine Körpergröße fast 2 Meter groß, muss man sich vorstellen. Und dann mit dieser kleinen zierlichen Geige und dann seine zierliche Frau mit dieser Riesenharfe. Wenn man sich vorstellt, die treten dann auf eine Bühne, die brauchen ja gar nicht anfangen zu spielen. Alleine das wirkt schon und dann waren sie eben unwahrscheinlich gut.
Und damit auch berühmt über die Landesgrenzen hinaus. Er war nicht nur ein berühmter Geiger, er war ja auch ein berühmter Komponist. Aber als Komponist und Geiger hat er der Nachwelt so einiges hinterlassen, was auch ein bisschen kurios ist. Er gilt als der Erfinder des Kinnhalters für die Geiger und als derjenige, der den Taktstock etabliert hat. Weiß man denn warum, Lorenz Becker?
Das mit dem Taktstock hat sich als praktisch erwiesen. Mit dem Kinnhalter, das ist eine Sache, wenn man mit der Geige spielt, da gibt es so eine wunderschöne Anekdote, die können wir vielleicht gleich nochmal erzählen. Er hat ja mit seinen Schülern viele Wanderungen gemacht. Einfach in der Zeit, die damals üblich war, so nach dem Motto, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Die mussten also wandern, die mussten in die Bergwerke rein, sie mussten naturwissenschaftliche Studien machen. Und immer zwei haben auch bei ihm Geigenunterricht gehabt. Und bei solch einer Wanderung, die er von Gotha aus in den Harz gemacht hat, ist er dann mit Abkochen, mit allem, wie man sich das so vorstellt, nach 14 Tagen in Clausthal angekommen. Und in Clausthal mussten die dann ihre Bärte erstmal abnehmen lassen, kann man sich vorstellen, das ist nicht so ganz lustig. Und der Bartscherer da hat dann als Spur ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er eine kleine wunde Stelle unter dem Kinn hatte. Er hat gesagt, ja, pass ich auf ein bisschen, natürlich. Und dann die Nächsten, die Studenten auch, alle hatten diese gleiche Stelle. Und da fing er an. Und jetzt weiß ich endlich das Geheimnis, was ich immer schon mal lüsten wollte. Ich weiß, wie man Freimaurer erkennt. Sie sind alle Freimaurer. Dass das nicht so ist, wissen wir. Aber Spohr hat das in seiner Autobiografie ganz nett geschrieben.
Wir sprechen gleich noch weiter über ihn, über Louis Spohr, über ihren Förderverein und auch die Stiftung. Doch erstmal hören wir Musik. Louis Spohr hat nicht nur jede Menge Sinfonien, Konzerte, Opern und auch Ouvertüren geschrieben, was damals sehr en vogue war, sondern auch Lieder, also Gedichte vertont. Das nächste, da brauche ich sicher nicht zu sagen, wer da der Dichter war.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl in dem Arm. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm.
Der Erlkönig mit dem Bariton Gerald Finley, der Geigerin Marianne Thorson und Graham Johnson am Flügel. Vertont hat dieses Gedicht 1818 Louis Spohr. Und über ihn spreche ich in dieser Stunde in H2 Kultur mit Lorenz Becker vom Louis Spohr Förderverein, der in zwei Wochen sein 25-jähriges Jubiläum feiert, eine ganze Menge.
Ja, der Gedanke, das hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir so einen Förderverein gründen wollten, war, dass wir etwas gegen, nein, nicht gegen, sondern zur Unterstützung machen wollten, dass es in Kassel nicht nur die Documenta gibt, sondern eben auch ganz berühmte Musiker. Und uns hat umgetrieben damals, einer der Gründungsmitglieder war Holger Börner, der hessische Ministerpräsident, und hat umgetrieben, dass Spohr einer der begabten oder großen Musikpädagogen war. Die Kasseler Schule ist auch heute noch bekannt und seine Geigenschule wird auch heute noch genutzt. Und dieser Herr Spohr hatte über 200 Musikschüler. Einer von denen zum Beispiel Jurelli Corelli Hill muss man nicht unbedingt kennen, aber wenn man weiß, dass derjenige war, der die New Yorker Philharmoniker gegründet hat, dann kriegt das schon auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Also Spohr war schon nicht nur ein großer Dirigent und ein unwahrscheinlich guter Komponist, sondern er war eben auch ein Musikpädagoge. Und das ist genau unser Ansatz. Wir fördern nur den musikalisch begabten Nachwuchs.
Aber nicht nur die Geige.
Nicht nur die Geige. Immer in wechselnden Kategorien. Harfe, Geige, Holzbläser, Blechbläser, was immer kommt. Und dieses Jahr das erste Mal, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, dirigieren. Das ist eine ganz andere Liga. Aber vielleicht bleiben wir bei diesem Stücken, bei dieser Komposition. Da gibt es eine ganz nette Anekdote vielleicht, die den ein oder anderen interessieren könnte. Wer bei uns mal auf der Webseite war, hat dort einen Notenzug gesehen, den wir uns haben schützen lassen als Gebrauchsmuster. Dieser Notenzug hat eine ganz besondere Bedeutung. Wir drehen ein bisschen die Geschichte zurück. Es gab den Wiener Kongress, den wir alle aus der Schule noch kennen. Und Spohr wollte natürlich auch dort dabei sein, weil sich alles, was Rang und Namen hatte, in Wien traf.
Und er ein politisch interessierter Mensch war.
Und ja, ein Homopolitikus, muss man ganz eindeutig sagen. Und da hat er sich darum gekümmert und hat gesagt, wir treffen uns da. Und seine Musikerkollegen Piszczys, Feska, Hummels, die waren da. Und die haben zusammen natürlich nicht nur musiziert, sondern auch vielleicht den einen oder anderen, wie man hier in Hessen sagt, Schoppen getrunken. Und der Feska hat sich kaputt gelacht über die unmusikalischen Namen seiner Musikerkollegen. Man stelle sich vor, Feska, F-E-S-C-A, gar kein Kunststück. Und das ist auch vertont. Und Hummel und Pistis, da können wir uns auf den Kopf stellen, da werden wir nicht irgendwie etwas rausfinden, was man da vertonen könnte. Und das hat Spohr unwahrscheinlich gewurmt. Er hat überlegt, was könnte ich da machen, und hat sich dann hingesetzt und in einer Nacht, soweit die Anekdote, Fakt ist, dass es tatsächlich geschrieben wurde, Opus 29.1 vertont. Und wer dieses Logo bei uns auf der Website sieht und die Notenschrift beherrscht, wird sehr schnell feststellen, dass es der vertonte Name von Spohr ist. Bei uns ist es ein Faksimile, wirklich seine Handschrift. Vielleicht gibt es eine Chance, das mal einzuhören.
Ich habe einen kleinen Ausschnitt vorbereitet und den hören wir jetzt mal, den Anfang zu diesem Streichquartett mit den Anfangsbuchstaben von Louis Spohr. Also was ganz Besonderes, womit er sich quasi selbst ein Denkmal gesetzt hat?
Könnte man sagen. Es war auf jeden Fall so, dass es nicht nur für ihn eine Genugtuung war, sondern es hat auch einen unwahrscheinlichen Erfolg gehabt und es wurde auch gerne gespielt und ist auch wirklich damals zu der Zeit sehr oft aufgeführt worden.
Also eine Herausforderung als Komponist, der er sich gestellt hat.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Aber das Werk wollen wir Ihnen natürlich jetzt nicht vorenthalten, deswegen mit den Musikern vom Amati-Streichquartett jetzt das Allegro aus dem Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello in S-Dur. Das Amati-Quartett spielte hier einen Ausschnitt aus dem ersten Satz aus dem Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello in S-Dur von Louis Spohr. Und wir haben davon gesprochen, davor, dass er sich mit seinen ersten Buchstaben mit dem Namen Spohr verewigt hat und das als Thema genommen hat für seine Komposition. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, aber wie soll denn das aussehen? S kann man ja noch nachvollziehen als Note. Danach das P, das hat er ganz clever gemacht, nämlich er hat Piano geschrieben und danach hat er ein H genommen und am Ende ein Pausenzeichen, was dann aussieht wie ein R. Also damit hoffe ich, habe ich das auch aufgelöst für all die, die jetzt überlegt haben. Und Sie können auch nochmal auf der Seite von der Louis-Spohr-Stiftung schauen. Das Faksimile ist gedruckt und da kann man das nochmal ganz gut nachsehen. In der Musikszene Hessen, da dreht sich alles um diesen Komponisten, den Pädagogen und auch Geigenvirtuosen aus Kassel. Mein Gast Lorenz Becker vom Förderverein Louis Spohr weiß über ihn bestens Bescheid. Lorenz Becker, warum ist denn Louis Spohr aus Ihrer Sicht bis heute so interessant und so spannend?
Das ist nicht so ganz einfach für mich als Laien, ich bin ja kein Musiker, Musikwissenschaftler, zu beantworten. Ich habe da so ein paar Vermutungen. Das eine ist, er lebt genau eigentlich so zwischen dem Barock und der Romantik und er hat nicht so viele Stücke, so leichte Muse geschrieben, wie beispielsweise Mozart, die eingängig sind. Wir würden heute sagen, richtig schlagerartig, also Gassenhauerartig, das hat Spohr nicht geschrieben. Er hat die etwas schwereren Stücke geschrieben und dann war er eben in dieser Zwischenzeit dazu. Er hat aber die erste durchkomponierte Oper überhaupt geschrieben. Es gab vorher so etwas nicht. Und er hat vielen anderen geholfen. Beispielsweise, wenn wir uns an den Holländer, den Wagner, erinnern, der in Dresden durchgerasselt ist, aber wirklich mit Pauken und Trompeten, den hat Spohr auf die Bühne gebracht mit einem furiosen Bühnenbild und richtig Wasser und Schiffen und so weiter. Und das war der Durchbruch. Ansonsten wäre das überhaupt nichts geworden. Er hat, glaube ich, mehr sich um die Ausbildung und seiner Schüler gekümmert und mehr Kompositionen geschrieben, die für seinen Kurfürsten von Bedeutung waren. Wir müssen uns vorstellen, zu der Zeit damals gab es nur die staatlichen Aufführungen. Private Aufführungen waren nur im Hauskonzert oder Ähnlichem zuständig und möglich. Das war nicht so leicht. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, warum er so in der Versenkung verschwunden ist. Martin Tehart sagt, Louis Spohr war der in seiner Biografie oder seinem Buch Mozart und ich, der sagt, Louis Spohr war der größte Musiker seiner Zeit. Wer ihn nicht kennt, kennt die Musikgeschichte nicht.
Wenn man mal in sein Werkverzeichnis schaut, dann erstaunt schon, dass man sehr viel schon von seiner Kammermusik kennt, aber große Werke wie Opern, Sinfonien oder auch, wie gesagt, die vielen Ouvertüren, die damals durchaus en vogue waren, die kennt man gar nicht.
Da muss man vielleicht sagen, das liegt in Kassel ein bisschen in der Geschichte zurück. Es gab eine Zeit lang die Ideen, dass man sagte, Spohr ist bei den Nationalsozialisten verboten worden und darum wollen wir da nicht mal so dran rumrühren. Das könnte sein. Braunschweig, seine Geburtsstadt, hat den Alchemisten wunderbar inszeniert, aufgeführt. Das war ein Genuss, so etwas zu hören und auch und zu sehen. Und so gibt es auch andere Stücke, die immer wieder aufgeführt werden. Nur Kassel tut sich ein bisschen schwer mit einem ihrer größten Söhne, der erste Generalmusikdirektor der Stadt war. Er war Ehrenbürger der Stadt. Er ist Ehrendoktor der Universität Marburg. Man muss sich vorstellen, alle solche Sachen. Und der König von Hannover hat ihm einen Ehrendirigierstab mit Elfenbein und allem verehrt, wo drauf steht, dem großen Generalmusikdirektor Louis Spohr. Und der Kurfürst in Kassel hat sich darüber aufgeregt, er hätte stehen müssen, kurfürstlichem Generalmusikdirektor. Das sind alles so Sachen, woran es genau liegt, ich weiß es nicht. Er wird meines Erachtens zu Unrecht vergessen. Und ich bedanke mich beim Hessischen Rundfunk, dass hier sehr oft Spohr gespielt wird. Sehr oft.
Also, am 5. April, da wird auch in Kassel dennoch Spohr gespielt. Das ist der Geburtstag von Louis Spohr. Und da gibt es ein Festakt im Ständesaal anlässlich der 25 Jahre Förderverein. Da trifft sich dann quasi die Geschichte von Louis Spohr im doppelten Sinn, denn dieser Saal, der spielte, wie ich weiß, schon zu Zeiten von Louis Spohr eine Rolle.
Ja, das ist richtig. Da müssen wir vielleicht ein bisschen in die Geschichte gehen. 1822 kam Spohr nach Kassel und 1822 wurde Karl Schomburg der erste Bürgermeister der Stadt Kassel, der später dann Bürgermeister oder Oberbürgermeister wurde. Und Schomburg hat den Ständesaal aufgebaut und nach seinen Vorstellungen errichten lassen. Und Spohr hat dort natürlich musiziert und hat auch im Opernhaus dann zu Ehren dieser Einweihung ein großes Konzert gegeben. Das war also schon eine grandiose Sache.
Und da feiern Sie Ihr Jubiläum?
Da feiern wir unser Jubiläum. Und natürlich in Erinnerung an Spohr mit unseren amtierenden Spohr-Preisträgern, Harfe und Violine. Ironie der Geschichte oder vielleicht angepasst an die heutige Zeit. Den Violinpart wird Samira Spiegel bestreiten. Eindeutig eine Dame, kein Herr. Und den Harfenpart wird Joel Philipp von Lerwer spielen. Eindeutig auch ein Herr und keine Dame. Also verkehrte Zeit. Aber es wird wunderschön sein und wer heute Harfe spielt, kann an Spohr nicht vorbei.
Und wer mal nach Kassel kommt, der sollte an Spohr nicht vorbeikommen, denn man kann auch mal einen Blick ins Louis-Spohr-Museum im Kulturbahnhof, den kann ich nur empfehlen. Da sieht man sehr anschaulich einiges aus seinem Leben und auch natürlich zum Hören gibt es jede Menge. Dass Louis Spohr vor allem auch Geiger war, das kann man dort entdecken. Er hat eine der wichtigsten Geigenschulen geschaffen, ein Standardwerk für Geiger, das bis heute aktuell ist, oder?
Das wird heute genutzt, ja, und wird von vielen Geigern noch wirklich angewandt. Natürlich gibt es moderne Dinge, aber Spohr war
die
Grundlagen gelegt hat.
Die nächste Musik jetzt ist aber nicht für Geige, sondern für Klaviersolo von Louis Spohr, das Rondoletto in G-Dur. Der Pianist Jan-Markt Reichow spielt und zwar an einem historischen Instrument, einem Blüthnerflügel aus dem Jahr 1890 und der steht im Steinernen Saal in Bad Arolsen. Das Rondoletto in G-Dur von Louis Spohr, hier gespielt von Jean-Marc Reichow, auf einem historischen Blüthnerflügel aus dem Jahr 1890 im Steinernen Saal im Residenzschloss von Bad Arolsen. Und dieses Stück, von diesem weiß man noch gar nicht so lange, stimmt das, Lorenz Becker?
Ja, ich hatte durch Zufall mal irgendwo die Noten bekommen und dann hat jemand diese Noten so wunderbar gefunden. Ich hatte so eine Kopie einer Handschrift, dass sie dann verlegt wurden. Da waren wir etwas zu spät und jetzt sind die Rechte bei jemand anderem.
Aber schön, dass man es hören kann. Mit Lorenz Becker habe ich in dieser Stunde schon eine ganze Reihe über Louis Spohr erfahren und wir sprechen jetzt auch noch weiter über die Aktivitäten des Fördervereins Louis Spohr, der in diesem Jahr 25 Jahre wird und der in diesen 25 Jahren einen ganz wichtigen Wettbewerb etabliert hat, den Louis-Spohr-Wettbewerb. Und in diesem Jahr, Lorenz Becker, wird es erstmals eine neue Kategorie geben. Es wird ums Dirigieren gehen. Warum in diesem Jahr die Dirigenten und das zum ersten Mal?
Schwere, diffizile Frage. Wir können nicht umhin, um darüber nachzudenken, was so ein Wettbewerb kostet. Dirigieren brauche ich ein Orchester.
Da kann man nicht nur mit einem Klavier anrücken.
Wir hatten überlegt, das war so meine laienhafte Vorstellung, man könnte doch auch mit zwei Klavieren in der Vorrunde anfangen. Da hat sich der GMD, mit dem ich darüber gesprochen habe, der Nachfolger von Louis Spohr.
Francesco Angelico.
Der hat sich darüber fast mokiert und hat gesagt, das ist wohl unter meiner Würde. Nein, lassen wir mal den Spaß beiseite. Ich konnte ihn gewinnen, dass er den Vorsitz der Jury übernimmt. Mit seiner Bedingung, wenn, dann bestimme ich aber auch, wie der Ablauf sein wird.
Denn so ein Dirigentenwettbewerb ist durchaus ein aufwendiges Verfahren. Man muss viel Literatur präsentieren. Die Bewerber müssen vielleicht schon vorsortiert werden, denn alle können ja nicht mit einem Orchester spielen, oder?
Die werden alle mit einem Orchester spielen. Und dieses Orchester, diese Vorrunde wird stattfinden in der Landesmusikakademie in Hessen. Dort haben wir den Saal reserviert. Wir haben die Kammerphilharmonie aus Frankfurt engagiert. Die werden dort mit einem beachtlichen Orchester auftreten, sodass es tatsächlich ein Orchester ist. Je nachdem, wie unsere finanziellen Mittel sind, zwischen 22 und 35 Musiker. Also komplette Besetzung von Holz bis Blech, alles ist dabei. Und nun brauchen wir darüber nicht mehr lange reden. Das kostet viel Geld. Und das Finale, da werden die drei Besten, die aus der Vorrunde ausgeschieden sind, ausfiltriert worden sind, man könnte sagen Gold, Silber, Bronze, das sind diejenigen, die ins Finale kommen und die werden dann mit dem Staatsorchester in Kassel im Opernhaus sich der Jury und in dem öffentlichen Konzert auch dem interessierten Publikum stellen. Jeder, der Lust hat, kann kommen, findet statt am 7. September 2019 um 17 Uhr. Warum 17 Uhr? Weil dieser Tag der Museumsnacht ist in Kassel und man könnte dann, wenn dieser Wettbewerb zu Ende ist, noch wunderbar diese Museumsnacht und die vielen Museen in Kassel genießen, wer das Lust hat. Wer feiern will, kann mit uns auch weiter feiern.
Also Lorenz Becker, ich merke, Sie haben an alles gedacht und sind wohl auch ein geübter Konzertgänger, der weiß, dass es hinterher auch noch ganz nett ist, wenn man was unternehmen kann. Ihre Arbeit, die Sie dabei leisten seit 25 Jahren, das hört sich irgendwie nach all dem, was ich jetzt von Ihnen erfahren habe, nach einem richtigen Fulltime-Job an.
Das war jetzt unfair. Meine Frau hört vielleicht zu, die weiß das und die schimpft auch schon immer, dass ich nur noch diese Sache im Kopf habe. Natürlich, so bei so einem 25-jährigen Jubiläum geht das gar nicht anders. Das ist wirklich ein Fulltime-Job. Angefangen haben wir etwas bescheidener. Aber ich war viel unterwegs und war auch im Ausland und so. Und wenn man dann am Wochenende irgendwo in einem Hotel sitzt, da kann man sich auch gedanklich mit solchen Dingen beschäftigen. Mein Vorteil war, dass man über Internet und Fax schon ganz gut arbeiten konnte, auch aus dem Balkan, wo ich eine Weile war und wo übrigens Spohr unwahrscheinlich viel gespielt wird. Das funktioniert und seitdem wir das Internet haben, ist es überhaupt kein Kunststück. Völlig egal, wo ich bin. Ich kann zumindest die Medien und die Ausschreibungen und solche Sachen dort platzieren. Das funktioniert.
Aber Sie sind auch nicht allein?
Nein. Wir haben ein Kuratorium und dieses Kuratorium ist sozusagen der direkte, heimliche, könnte man fast sagen, Nukleus unserer ganzen Arbeit. Wir haben begonnen mit dem Direktor der Kasseler Musikakademie, mit dem Herrn Uhlenbrock, der über 20 Jahre lang der Vorsitzende der Jury war, grundsätzlich. Und weil wir von unserer Idee her dem Generalmusikdirektor in Kassel den Juryvorsitz antragen und der Erste, der zuständig war, das war der Herr Schmöhe, gesagt hat, nein, das mache ich nicht, aber ich schicke dir meinen ersten Kapellmeister, den Bernhard Lang, hat der Bernhard Lang diese Rolle übernommen und hat dann gesagt, nur nie als GMD, als Juryvorsitzender, ich mache immer den Stellvertreter.
Schauen wir aber nochmal auf den Wettbewerb selbst. Aus dem sind viele bekannte Musiker hervorgegangen, Andreas Hering zum Beispiel oder auch Nicola Altstädt. Und es sind einige auch mittlerweile selbst Professoren und geben ihr Wissen weiter.
Das ist richtig. Mit was ich selbst erst bei unseren Einladungen für diesen Wettbewerb erfahren habe, wir haben mit Tobias Feldmann den jüngsten Geigenprofessor an einer deutschen Musikhochschule. Das ist eine besondere Sache, kann ich nur sagen, gratuliere. Als er damals den Preis, wir haben es in zwei Kategorien nach 5 Jahren gemacht, ausgeschrieben hatten, da war er der absolut jüngste Preisträger, den wir je hatten. Und dass er jetzt nun auch der jüngste Professor für Violine an einer deutschen Hochschule ist, also das, muss ich sagen, zeugt davon, dass unsere Auswahlkriterien so ganz schlecht nicht sein können.
Wenn Sie auf Ihre 25-jährige Arbeit schauen und ein bisschen in die Zukunft gucken, was würden Sie sich denn wünschen, was in den nächsten Jahren in puncto Louis Spohr sich in Kassel tun könnte, sollte, würde?
Ich würde mir wünschen, dass ein paar jüngere Leute Interesse hätten, diese Idee weiter fortzuführen. Denn irgendwann ist bei mir auch als Pensionär die Kraft zu Ende und das so etwas verlangt ehrenamtliches Engagement. Das kann man nicht bezahlen. Wenn man das bezahlen muss, ist diese Idee eigentlich tot. Und bei den Erträgen, die man heute aus einem Stiftungsvermögen kriegt, da brauche ich niemanden zu erklären, bei 0,028% Ertrag aus dem Vermögen, da kann noch so viel da sein, da bleibt nichts über, um irgendetwas zu bezahlen.
Der Wettbewerb ist das eine, was in diesem Jahr stattfindet. Jetzt Ihr Festakt, Ihr Konzert zu diesem Tag am 5. April. Gibt es noch andere Konzerte im Verlauf des Jahres?
Wir werden zum Jahresende noch ein Konzert haben. Da versuche ich, die amtierenden Preisträger, die aus dem letzten Jahr bei dem Gesangswettbewerb herausgekommen sind, dass die dieses Konzert gestalten. Ansonsten werden wir sicherlich irgendeine andere Lösung finden. Das wird im Oktober sein. Und wir haben Musikspaziergänge.
Darauf wollte ich noch kommen, denn Sie wandeln manchmal auf den Spuren von Louis Spohr durch Kassel.
Ja.
Und das mit sehr viel Beteiligung, wie ich immer erfahren kann.
Ja, nicht nur auf Wandeln von Louis Spohr, sondern überhaupt, was in Kassel an Musik war. Die wenigsten wissen, dass es dort den Herrn Eté gab mit dem im Residenzcafé mit seiner Salonmusik. Das, was heute der Max Rabe macht zum Beispiel. So etwas, das stammt aus Kassel. Oder natürlich, wir haben vorhin über Krenneck und wir haben über Mahler und so schon gesprochen. Wer weiß, dass die lustigen Weiber von Windsor zumindest teilweise auf dem Finkenherd in Kassel entstanden sind, zumindest die Musik, also die Libretto kam woanders her. Das sind alles Sachen, die wir versuchen, unseren interessierten Zuhörern beizubringen, nahezubringen, beibringen ist falsch, also nahezubringen oder zu vermitteln. Und wenn man durch Kassel geht, ist es überall irgendetwas, was mit Musik zu tun hat.
Und was ist für Sie persönlich so eine Entdeckung gewesen in puncto Louis Spohr in Kassel, wenn man da auf den Pfaden wandelt, auf seinen Pfaden?
Ja, eine ganz wichtige Entdeckung war für mich etwas, das glaubt man nicht, das genau gegenüber von seinem Denkmal, das ist der zentrale Platz in Kassel, früher hieß er Spohrplatz, heute heißt er Opernplatz, dass da die Stadtkommandantur war. Nicht so wichtig, aber da kommt einer der jüngsten und begabtesten Schüler, die Spohr hatte, der Hugo Steele her, den kennt kaum jemand, aber der hat mit 20, 21 schon eine erste Oper gespielt. Spohr hat sie aufgeführt. Und ihm zu Ehren haben wir alle 2 Jahre das Hugo-Steele-Festival. Der ist mit 22 an Meningitis gestorben. Wir wissen nicht genau, wo er gestorben ist. Er war der Sohn des Stadtkommandanten. Und das sind so Sachen, die kriegt man erst mit, wenn man überhaupt mal sich mit der Musikgeschichte in Kassel beschäftigt.
Und wenn man sich auf den Weg macht. Lorenz Becker, vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben und uns berichtet haben über das Engagement Ihres Fördervereins und Ihrer Stiftung. Kommen Sie bei diesem schönen Wetter auch wieder gut nach Kassel und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für all das, was Sie in diesem Jahr in puncto Louis Spohr noch planen. Und wenn Sie mehr zur Arbeit des Vereins erfahren wollen oder wann welche Konzerte stattfinden, all das finden Sie natürlich auf der Seite der Louis Spohr Stiftung im Internet.